Herzlich willkommen bei Female Success, dem Podcast, der Frauen in Wirtschaft und Führung in den Fokus rückt. Wir zeigen, wie Unternehmen weibliche Führung gezielt fördern können und wie Frauen ihre Karriere erfolgreich gestalten. Eure heutige Gastgeberin ist Dr. Martina Rudi.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Female Success. Ich bin Martina Rudi und ihr kennt mich jetzt schon aus den letzten Folgen. Und heute ist Anja Seng mein Gast. Anja ist Hochschulprofessorin an der FOM Hochschule für Ökonomie und Management in Essen und ihre Themen sind Frauen, Karriere, Diversity Management, Digitalisierung, neue Arbeitsweisen und Personalentwicklung. Neben ihrer Hochschultätigkeit berät sie Unternehmen in Diversity-Fragen und ist eine gefragte Moderatorin und Rednerin. Außerdem engagiert sich Anja leidenschaftlich für FIDA, Frauen in die Aufsichtsräte. Eine Leidenschaft, die wir beide teilen. Anja und ich haben uns vor vielen Jahren bei FIDA kennengelernt und haben dann eine ganze Weile gemeinsam das FIDA-Komitee West gebildet. Und ich freue mich sehr, Anja, dass du heute FIDA-Präsidentin geworden bist und dich weiter so leidenschaftlich für Gleichstellung engagierst. Vor kurzem habe ich gemeinsam mit meiner Kollegin Marie-Therese Thiel darüber gesprochen, welchen Mehrwert Frauenwirtschaftsverbände haben und warum Unternehmen überhaupt mit diesen Verbänden zusammenarbeiten sollten. Mit Anja möchte ich heute darüber diskutieren, wie sie das Thema sieht. Und mich interessiert auch ihre Geschichte als Hochschulprofessorin, Moderatorin und Beraterin. Liebe Anja, danke, dass du heute mein Gast bist. Ja, und dann steigen wir auch direkt ein, Anja. Und zwar würde mich zunächst etwas über den Menschen Anja Seng interessieren. Ich habe jetzt hoffentlich deinen beruflichen Werdegang richtig dargestellt. Aber wer ist denn der Mensch Anja Seng?
Ja, vielen herzlichen Dank, liebe Martina und ja auch liebe Marie-Therese Thiel, auch wenn sie heute nicht dabei ist. Vielen Dank, dass ich heute bei euch zu Gast sein darf. Mit Female Success habt ihr wirklich eine tolle Initiative gestartet, um die Sichtbarkeit von und für Frauen zu erhöhen. Und ich bin sehr dankbar, dabei sein zu können. Ja, was sicherlich auch noch zu mir gehört, neben all dem, was du schon gesagt hast und was ja auch gar nicht immer so im Vordergrund steht, ist, dass neben all meinen beruflichen und ehrenamtlichen Themen ich auch eine große Begeisterung für meine Familie habe. Denn sie gibt mir Kraft und Stärke für das, was ich tue. Auch wenn meine beiden Söhne inzwischen schon erwachsen und ausgezogen sind, sind sie gemeinsam mit meinem Mann, der ist natürlich auch noch da, für mich ein sehr wertvoller Spiegel in all meinem Engagement und zwar auch gerade im Engagement für Frauen und für die Gleichberechtigung. Ja, was gehört sonst vielleicht noch dazu? Das sage ich auch noch kurz. Kürzlich sagte jemand über mich, ich sei eine Brückenbauerin. Also andere sagen, dass ich eine gute und zuverlässige Netzwerkerin bin. Das ist vielleicht auch noch was, was so aus der Vita ansonsten nicht so richtig rauskommt.
Ich glaube, dass mit der Brücke, also die Brückenbauerin kann ich auf jeden Fall unterschreiben. Und auch, dass du eine geniale Netzwerkerin bist. Und ich habe mir gerade so vorgestellt, wie du mit deinem Söhnen und deinem Mann zu Hause am Küchentisch über das Thema Gleichstellung diskutierst. Das sind bestimmt spannende, spannende Diskussionen. Ich würde gerne noch mal auf deine Laufbahn blicken. Und zwar finde ich ganz spannend, dass du eine Hochschulkarriere eingeschlagen hast. So wie ich dich kenne, hättest du auch Karriere machen können in einem Konzern als Leiterin Personalabteilung oder in einer großen Personalberatung. Was war denn der Punkt, diesen Weg zu gehen? Vielleicht noch ein Satz von mir. Ich habe das auch mal überlegt. Und nachdem ich so damals in der Forschung noch Diplomarbeiten betreut hatte, habe ich dann gesagt, nee, das möchtest du nicht. Also, was war deine Motivation?
Ja, das ist tatsächlich eine gute Frage. Und ich bin ja jetzt auch schon seit über 20 Jahren an der FOM. Auch echt irgendwie verrückt. Also, wie ich da hingekommen bin, war eigentlich auch eine Frage von Netzwerken. Alternativ wäre ich wahrscheinlich wirklich Personalberaterin geworden, denn eigentlich bin ich so von Herzen Vertrieblerin mit auch einem großen Gefühl für Menschen in der Organisation. Und da passt das irgendwie gut zusammen. Als Kind wollte ich immer Lehrerin werden. Geboren und aufgewachsen in einem Lehrerinnenhaushalt ist das ja auch wenig überraschend, denn man übernimmt ja auch viel von der Family. In der Oberstufe habe ich die Idee dann über Bord geworfen, weil ich dachte, da hätte ich ja gar keine Entwicklungs- und Ausgestaltungsmöglichkeiten und habe mich dann für BWL entschieden, weil damit ja ganz klassisch irgendwie alles möglich ist. Anschließend war ich dann, man würde heute sagen, in einem Startup und habe internationale Rekrutierungsveranstaltungen für High Potentials verkauft. Das war extrem erfolgreich. Also diese Vertriebskomponente verbunden mit der Personalkomponente. Und irgendwann erzählte mir mein Lieblingskunde, er hätte einen Ruf an die Hochschule erhalten. Und anstatt, dass ich entsetzt war, dass mein Budget flöten geht, habe ich nur geantwortet, oh, ganz großartig, das ist ja toll. Und wenn da nochmal eine Stelle frei ist, sag Bescheid. Ein paar Wochen später rief er an und meinte, er hätte einen Ruf an eine noch tollere Hochschule bekommen, ob ich nicht seine Stelle würde übernehmen wollen. Ja, und so kam ich tatsächlich an die Hochschule und habe das, was mich als Kind irgendwie auch schon immer oder während der Jugendzeit irgendwie gefesselt hatte, nämlich ja in eine Lehrsituation zu gehen, dann habe ich das doch noch gemacht.
Ja, und ich glaube, was wichtig ist, was du gesagt hast, Karrieren laufen manchmal auch über Zufälle. Es war nicht geplant, es hat trotzdem etwas in dir angetriggert, sodass du diesen Weg auch erfolgreich gegangen bist. Es gibt ein inhaltliches Thema, was sich durch deine Karriere ja durchzieht. Das ist die Gleichstellung. Es dreht sich fast alles bei dir darum. Und auch da ist die Frage nochmal, wie bist du genau zu dem Thema gekommen? Und hattest du das mal grundsätzlich vor oder hast du einfach festgestellt, mein Gott, es muss sich was ändern, ich sollte mich engagieren? Was war der Weg zur Gleichstellung?
Also das war tatsächlich ein sehr intensiver Weg. Ich habe früher immer gedacht, weil ich eben ja auch sehr früh gestartet bin, ich habe relativ jung Abitur gemacht, Studium durchgezogen, war im Ausland, habe berufsbegleitend promoviert, habe da sehr schnell auch viel Geld verdient, im Vertrieb eben relativ einfach möglich. Ich dachte immer, wenn Frau nur will, dann kann sie auch. Dann gab es an der FOM eines der ersten großen drittmittelgeförderten Forschungsprojekte. Und dann überlegte man wohl, wer solle das machen? Und naja, da es nur wenig Frauen an der Hochschule gab, fiel die Wahl dann auf mich. Es ging um das Thema Karriere von Frauen in der chemischen Industrie im Bereich der Forschung und Entwicklung. Dann dachte ich noch, warum ausgerechnet ich? Ja, so ein Frauenthema, was soll ich damit? Und dann bin ich angetreten, um sozusagen allen zu zeigen und zu dokumentieren, es geht, wenn sie nur will. Da habe ich dann im Laufe von Wochen und Monaten gelernt, dass es eben so nicht ist. Ich habe quantitativ geforscht, qualitativ geforscht, unfassbar viel gelesen, diskutiert, reflektiert und musste mein eigenes Weltbild tatsächlich auch nochmal auf den Kopf stellen. Das war für alle, also zuallererst für mich, aber auch für meine Familie echt eine harte Zeit, weil ich plötzlich eine andere Sicht auf die Themen der Gleichberechtigung im Beruf, aber natürlich auch in der Gesellschaft im Schnelldurchlauf gewonnen habe und feststellen musste, dass ich in meiner Blase tatsächlich auch schon vieles erlebt hatte, was ich immer von mir gestoßen habe und nicht wahrhaben wollte und dann einordnen konnte, wow, da ist eine Menge los da draußen und da müssen wir einfach was tun. Da muss ich dranbleiben und habe dann auch mit kleinen Themen sozusagen angefangen. Also auch an der Hochschule konnte ich dann dieses verschiedenste Aspekte im Umgang mit Karriereförderung von Frauen mitgestalten und mit begleiten. Und das hat den Anfang genommen.
Das heißt, wenn du, als du damit gestartet bist, mit diesem Projekt Karriere von Frauen in der chemischen Industrie, war das für dich selber gar nicht so spannend? War das eher so ein bisschen, muss man sich mit Frauenthemen beschäftigen, eigentlich ein bisschen Gedöns, wir brauchen das alle nicht und so weiter?
So war der Anfang. Und das ist genau das, was ich auch heute oft mit jüngeren Frauen erlebe. Also ich war damals Anfang 30 und so gefühlt irgendwie auf einem hohen Punkt und habe versucht, alles miteinander zu vereinbaren, war damals noch nicht Professorin, sondern noch freiberuflich tätig. Und obwohl, das stimmt gar nicht, ich hatte gerade die Professur bekommen, so war es, hatte aber noch meine beiden Kinder, Grundschule, also viel gearbeitet, hatte Beratungsmandate, wo ich auch richtig viel Geld verdient habe. Und da war das so ein Ding, ich mache mal ein Forschungsprojekt, guck mal, was dabei rauskommt. Also mit großer Neugier versehen. Und vom Ergebnis her war das großartig. Ich habe oft auch hinterher nochmal erlebt, wenn ich mit Studentinnen, also viele Studentinnen möchten inzwischen auch ähnliche Themen schreiben. Männliche interessieren sich dafür eigentlich nicht, aber die jungen Frauen interessieren sich dafür, und viele wollen eben auch antreten und sagen, es geht doch auch ohne, es gibt das alles gar nicht mit der gläsernen Decke und sie muss nur ordentlich wollen. Und diese Betreuungen sind immer sehr intensiv, weil auch bei den Damen genau das passiert, was bei mir passiert, dass sie eben plötzlich im Dialog feststellen mit erfahrenen Frauen, mit Personen, die diese Karriere eben schon gegangen sind. Okay, da ist ganz viel, was man gar nicht sieht, was unter der Oberfläche ist, was häufig sogar auch unbewusst passiert, bei einem selbst, aber eben auch bei anderen. Und diese Ungleichbehandlung in der Gesellschaft zu entdecken, ist ein schmerzvoller Prozess, aber eben auch ein sehr, sehr wertvoller.
Ja, und ich glaube, es war so und es ist immer noch so, dass man gerade so am Anfang der Karriere meint, Man kann, weiß ich nicht, alles bewirken. Das macht überhaupt kein Problem. Es ist völlig egal. Wir leben jetzt im 21. Jahrhundert. Kann doch alles kein Thema sein. Ich kenne das auch von mir. Ja, ich habe auch gedacht, nö, bist ja junge Ingenieurin, super, alles, kriegst du alles geregelt. Und ich habe auch sehr, sehr lange viel hinbekommen. Einfach auch, weil ich von Männern gefördert wurde. Und deshalb vielleicht nochmal hier die Nachfrage auch genau zu diesem Thema. Welche Rolle spielen denn Männer in dieser gesamten Gemengelage?
In der gesamten Gemengelage, glaube ich, sind Männer da sehr, sehr wichtig. Gerade wenn es auch um die Entwicklung von Gleichstellung geht. Dadurch, dass Männer heute immer noch mehr in hierarchisch höheren Positionen, einflussreichen Positionen sind, brauchen wir ja das gemeinsame Engagement, um Veränderung zu gestalten. Gerade gestern noch einen internationalen Bericht gelesen von Grant Thornton, wo es eben auch heißt, dass wir global nur ungefähr 35% Frauen in Führungspositionen haben, auch in mittelständischen Unternehmen. Da gibt es ein bisschen Unterschiede. Südamerika ist ein bisschen weiter, Asien ein bisschen weiter zurück. Aber so insgesamt, wenn wir eben Parität erreichen wollen, braucht es ein gemeinsames Engagement, denn es handelt sich hier um eine gesellschaftliche Herausforderung und nicht um Frauenthema.
Genau, sehe ich ganz genauso. Und dann kommen wir mal zu FIDA. Du bist Präsidentin von FIDA und die Frage, die ich mir gerade auch gestellt habe, warum bist du denn bei FIDA eingetreten? Es gab damals ja schon einige andere Frauenverbände. Alle kümmern sich ja um das Thema Frau in unterschiedlichen Ausprägungen. Was hat dich an FIDA gereizt?
Ja, sind wir zurück beim Netzwerken. Also nach diesem Forschungsprojekt dachte ich dann, man müsste irgendwas tun. Und ich bin damals hier in Essen bei Zonta Mitglied geworden. Mhm. Zonta ist ein internationales Netzwerk und wir setzen uns ein dafür, dass es weniger Gewalt gegen Frauen gibt. Und zwar vor Ort auf der kommunalen Ebene, aber auch international. Und da hatten wir eine ältere Dame im Club, die dann irgendwann zu mir sagte, Fräulein Seng, also ist offensichtlich schon ein bisschen
herrlich,
her.
Herrlich.
Ja, genau.
Fräulein Seng.
Sie müssen unbedingt mal meine Tochter kennenlernen, die macht in Berlin auch was ganz Tolles. Okay. Mhm. Und so war ich dann irgendwann in Berlin. Damals gab es, ich weiß auch nicht, es hört sich an wie im letzten Jahrtausend, aber da gab es tatsächlich noch Telefonbücher. Das war 2011, also es ist noch nicht so lange her. Und da habe ich dann die Dame recherchiert und angerufen. Wie übers Internet ging das offensichtlich noch nicht, aber ich kann mich halt an diese Situation noch gut erinnern, in der Telefonzelle zu stehen. Und habe dann bei Jutta von Falkenhausen angerufen, die lange, also die FIDA mitgegründet hat und langjährige Vizepräsidentin war. Und sie meinte, ja, ich könne ja mal vorbeikommen. Weil mit vielen Grüßen von ihrer Mutter war das dann irgendwie okay. Und sie sitzt im Büro nebenan von Monika Schulz-Strelow, der damaligen Präsidentin. Ich war eine Dreiviertelstunde bei ihr. Wir haben uns sofort gut verstanden. Wir haben direkt einen Termin für die erste Veranstaltung in Essen organisiert, wo ich gesagt habe, oh, das können wir an der FOM machen. Also damals wusste ich natürlich noch nicht, ob das ginge oder nicht, aber ich habe es einfach mal behauptet. Wir würden Aufsichtsratspanel machen, hatte schon nur in Gedanken ein, zwei Kollegen, die ich mit ansprechen könnte, damit wir die gewinnen können. Ich hatte auch eine Idee, dass wir ein, zwei Frauen in Essen hatten, hier in Energiekonzernen, die wir mit dazu gewinnen könnten. Und ja, so war in diesem Moment quasi das erste Kennenlernen, konkret mit einer ersten gemeinsamen Aktion. FIDA war damals ja noch nicht so groß, vielleicht 200 Mitglieder. Das hatten wir dann direkt am Start. Und ja, ein paar Monate später kamen dann sowohl Jutta von Falkenhausen als auch Monika Schulz-Strelow nach Essen. Und wir haben hier die erste große Veranstaltung an der Hochschule, ich glaube damals sogar auch mit ungefähr 80 Teilnehmerinnen und Teilnehmern gemacht. Also das war sehr abgefahren. Und ja, so bin ich zu FIDA gekommen.
War das denn, also du bist auf jeden Fall früher eingetreten als ich. Ich habe irgendeine 340er-Nummer, es muss so 2013, 2014 gewesen sein. Hattest du denn die Idee, eine richtige verantwortliche Funktion übernehmen zu wollen? Oder hat sich das irgendwie ergeben und entwickelt? Oder wie war dein Weg zur Präsidentin von FIDA?
Ja, auch das hat sich tatsächlich entwickelt. Also als ich damals da eingestiegen bin, war ich ja sozusagen auch noch jung und Frauen in die Aufsichtsräte, das fühlte sich doch sehr, sehr weit weg irgendwie an. Und ich bin dazugekommen, eben aus der Überzeugung zu sagen, Gleichberechtigung ist wichtig und es ist eine gute Möglichkeit, auch von oben was zu machen. Mit Zonta haben wir ja versucht, eher, ich sag mal, in Bildungsbereichen, aber eben auch in den, also sozusagen den Frauen zu helfen vor Ort. Und mit FIDA war es eben möglich zu sagen, wenn wir in den Aufsichtsräten, in den Aufsichtsgremien Veränderungen gestalten und dort mehr Gleichberechtigung erreichen, wird von dort aus hoffentlich auch in Richtung Vorstand, in Richtung Strategie Druck ausgeübt. sind, von dort kommt nun mal ein gewisser Druck, eine gewisse Macht, um Veränderungen mitzugestalten. Und so passte das für mich sehr gut zusammen. Am Anfang war ich extrem neugierig und ich war auch sehr beeindruckt von dem politischen Engagement. Mit Politik hatte ich da noch gar nicht viel zu tun. Und Monika Schulz-Strehle und Jutta von Falkenhausen waren in Berlin natürlich sehr gut vernetzt, sehr engagiert. Damals war dann auch Ursula von der Leyen Familienministerin, die dann mit ihrem Stufenplan schon mal erste Ideen vorgestellt hatte. Danach kam dann die Entwicklung zum Führungspositionengesetz. Das habe ich mit viel Begeisterung verfolgt, war aber hier auch in Nordrhein-Westfalen einfach weit weg vom Zentrum der Macht, auch im Sinne von der bundesweiten Macht, wenn wir über gesetzliche Veränderungen sprechen wollen. Und das hat sich dann im Laufe der Jahre nochmal entwickelt. Weiß nicht, wie weit wir da jetzt noch drauf eingehen wollen,
wie
dass ich auch von unterschiedlichen.
Wie du magst.
dass ich da auch immer wieder ermutigt wurde, dann nochmal weiterzugehen. Ich meine, wir haben ja lange hier gemeinsam auch die Region Nordrhein-Westfalen bespielt und ich glaube, das haben wir auch damals ganz gut gestaltet, oder?
Das hat total viel Spaß gemacht. Und ja, ich bin auch für euch da draußen. Ich habe dann irgendwann die Nachfolge hier in der Region West für FIDA übernommen, nachdem Anja dann das Präsidentenamt bekam. Ja, und wir sind immer noch heute sehr eng abgestimmt in unseren Themen und treiben das Thema voran. Ich habe so einen Aspekt, den du von deiner Anfangskarriere gerade gesagt hast, noch mal so im Kopf. Das Vertriebsgehen. Das hast du zwar nicht so genannt, aber die Vertrieblerin in dir. Ist dieses Vertriebsgehen auch wichtig, um gute und effiziente Lobbyarbeit zu machen? Ich muss ja auch bei der Lobbyarbeit auch Menschen von meinem Anliegen überzeugen. Das muss ich auch als Vertriebler auch. Ich will ja ein Produkt verkaufen.
Ja, ich glaube, das ist extrem hilfreich. Also diese Bereitschaft, aber auch das Interesse auf Menschen zuzugehen und sie dann für eigene Themen zu gewinnen. Also es ist ja jetzt auch nicht so, dass sich alle begeistert für Gleichstellung einsetzen würden. Also erstmal ist es schon mal auch nicht bei allen Frauen einfach, sie zu gewinnen. Das muss man leider so sagen. Und bei Herren ist es auch nicht einfach. So im ganz kleinen Kreis sagt natürlich erstmal irgendwie jeder, in dem Fall auch wirklich jeder. Ja, ja, das ist schon wichtig, aber da sind wir ja auch weitgehend durch. Wenn wir in die tiefere Diskussion gehen, funktioniert das dann meistens schon nicht mehr ganz so sehr und sehr häufig kommen doch recht traditionelle Weltbilder zutage, gerade wenn man sich auch individuelle Familiensituationen anguckt und da dann auch mal versucht, die andere Person zu challengen, so würde ich es jetzt vielleicht mal nennen. Am Ende ist es ja eine Vertriebsaufgabe. Von der Idee oder auch von dem Ziel, Parität in Führungspositionen zu überzeugen, das braucht ganz viel Herzblut, aber natürlich auch Vertriebskomponente.
Genau, also bist du genau an der richtigen Stelle. Ich würde gerne auch nochmal, ich fände es ganz schön, wenn du auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nochmal etwas zu FIDA sagen könntest. Und vor allen Dingen zum sogenannten USP. Was ist denn das wirklich Besondere an FIDA?
Das Besondere an FIDA ist, glaube ich, dass wir als gemeinnützige Organisation jetzt schon seit knapp 20 Jahren agieren. Wir sind überparteilich, überregional und arbeiten einfach mit ganz vielen ehrenamtlich Engagierten bundesweit zusammen. Wir setzen uns für Parität in Führungspositionen ein und haben in dem Kontext zu 2015, als das erste Führungspositionengesetz verabschiedet wurde, einen, ich sag mal, wichtigen Beitrag geleistet. Sowohl in Bezug auf statistische Zahlen, also wir führen regelmäßig Studien durch, die Women on Board Indizes, wo wir den Status quo der gleichberechtigten Teilhabe in Führungspositionen abbilden. Da geht es dann immer um Aufsichtsrat, Vorstand und die oberen Führungsebenen und wir erfassen auch, welche Unternehmen Zielgrößen benennen. Das sind alles Aspekte, die gesetzlich im Führungspositionengesetz hinterlegt sind und wo wir also ja einen regelmäßigen Abgleich mitmachen. Und ich glaube, das ist wirklich das Besondere, dass wir eben ehrenamtlich agieren, dass wir sehr viele Mitglieder mittlerweile haben, über 1400 Frauen und Männer, wenn auch noch zu wenig Männer. Immerhin, da sind wir schon auf einem guten Weg, die sich gemeinsam für dieses Thema Parität in Führungspositionen einsetzen. Und die Idee dahinter ist, wie gesagt, dass wir sagen, das Thema Gleichberechtigung muss eben in die Strategie einfließen. Es geht nicht darum, eine Fahne aufzuhängen vom Büro. Wir sehen ja auch gerade, wie anfällig das ist, in Amerika, was auch immer daraus folgt, sondern es muss Teil der Strategie sein. Wenn wir im Unternehmen eine Selbstverständlichkeit haben, dass Frauen und Männer, dass die verschiedenen Menschen vergleichbare Möglichkeiten haben, sind wir auf einem extrem guten Weg. Und das kann von oder muss von oben mitgestaltet werden. Das heißt, der Aufsichtsrat ist gefragt, den Vorstand zu challengen, wie das im Rahmen von Strategie verankert ist, wie es in Zielgrößen sich abbildet und wie es dann auch runterkaskadiert wird, zum Beispiel im Rahmen von Anreizsystemen. Und da ist aus unserer Sicht der Aufsichtsrat der perfekte Schlüssel, weil es gibt ganz viele andere Frauennetzwerke, Frauenwirtschaftsverbände, die auch andere wichtige Themen bespielen. Aber so gerade dieser Blick in diese Top-Gremien, das ist das, was FIDA, glaube ich, besonders ausmacht.
Und im Grunde über den Aufsichtsrat kehrt man die Treppe von oben. Und das ist auch effizient, wie wir es inzwischen gelernt haben. Gut, man braucht einen langen Atem dabei. Und ich glaube, wenn ich das noch ergänzen, noch mal deutlich machen darf, dieser Transparenzaspekt, den FIDA verfolgt mit den Women on Board Indizes, ist extrem hilfreich. Kein Unternehmen möchte in einer öffentlichen Publikation in Bezug auf die Gleichstellung mit der roten Laterne dastehen. Wir haben das schon mehrmals erlebt, wenn das bei Unternehmen oder Unternehmensgruppen so war, dann ist da schon recht richtig Alarm in den Vorständen und Aufsichtsräten. Von daher glaube ich, ist das echt ein scharfes Schwert, dieser Women on Board Index. Du hast gerade schon noch mal über auch andere Frauenwirtschaftsverbände gesprochen. Das tun wir ja auch in diesem Podcast. Wie schätzt du denn grundsätzlich mal auch außerhalb von FIDA die Bedeutung von Frauenwirtschaftsverbänden ein? Und warum sollten sich denn Unternehmen engagieren? Wir haben ja bei FIDA gibt es ja auch Kooperationspartner.
Ja, wichtig ist erstmal, dass es diese Verbände gibt, um eine gemeinsame Stimme auch für die Frauen nochmal zu senden. Wenn wir zurückgucken, also auch wenn in unserer Verfassung steht, dass alle gleichberechtigt sind, wissen wir ja aus der Realität, dass dieser Ansatz noch weit entfernt ist. Und wenn wir nicht dafür kämpfen, also in dem Falle auch wir Frauen dafür kämpfen, passiert nichts. Also auch Wahlrecht, Veränderungen in gesetzlichen Grundlagen sind immer nur aufgrund von Druck auch aus der Gesellschaft entstanden. Denn auf Basis von gesellschaftlichem Druck kann dann auch Politik wiederum agieren und Veränderungen im gesetzlichen Rahmen gestalten. Deswegen glaube ich, dass jede einzelne Organisation wichtig ist bei diesen Frauenwirtschaftsverbänden mit den unterschiedlichen Ausrichtungen. Ich habe vorhin über Zonta gesprochen, sich dafür einzusetzen, weniger Gewalt gegen Frauen zu haben in der Gesellschaft, ist ganz notwendig, um überhaupt vergleichbare auch Bildungschancen zu haben. Und nur wenn Frauen auch Bildung bekommen, ist es möglich, dass sie unabhängig werden, dann bekommen sie wieder weniger Gewalt ab und sie haben eben auch die Chance, Karriere zu machen. Deswegen sind beide Ansätze ganz wichtig, genau wie auch ganz viele weitere Verbände. Wir haben ja, FIDA ist mit bei der Berliner Erklärung. Das ist eine übergeordnete Klammer, so würde ich es mal bezeichnen, eine Initiative, bei der zum Beispiel auch der VDU dabei ist, über den ja auch Marie-Therese Thiel sehr viel sagen kann, wo wir mit über 20 verbündeten Initiatorinnen zusammen agieren und Tausende, Millionen von Frauen repräsentieren. Wir gehen hier gemeinsam auf die Politik zu und fordern eben Gleichberechtigung in verschiedenen Feldern, in Führung und dann aber eben auch im Bereich der Medien, der Medizin, also in unterschiedlichen Führungsthemen. Politik gehört natürlich noch dazu. Wir fordern gemeinsam Equal Pay, Gender Mainstreaming, das heißt, dass eben in den politischen Aktivitäten die Gleichberechtigung auch gleichberechtigt repräsentiert und vertreten wird. Und dazu gehört auch sowas wie Gender Budgeting, das heißt, dass eben auch Gelder, Bundesgelder freigemacht werden, um Gleichberechtigung zu fördern. Also diese Berliner Erklärung ist schon mal eine gute Möglichkeit, so eine übergeordnete Klammer, um sich gemeinsam auch zu positionieren. Bin ansonsten noch bei IWL tätig, Initiative Women into Leadership, ein Cross-Mentoring-Programm, wo Unternehmen eben Mitglied werden, damit ihre Top-Führungsfrauen sozusagen ein Mentoring oder ein Mentor, eine Mentorin aus einer anderen Organisation bekommen, auf dem Sprung im Idealfall in die nächsthöhere, also auf die oberste Ebene. Meine erste Mentee ist mittlerweile im Vorstand in der Deutschen Bahnorganisation von einer Tochtergesellschaft. Also genau so sollte das sein. Und die Idee ist, manche Unternehmen sagen, ja, Cross-Mentoring, dann verlieren wir ja unsere besten Talente. Weiß ich jetzt nicht. Ich halte es für eine sehr gute Initiative, denn so können ja auch gerade diese Top-Performer nochmal neue Perspektiven kennenlernen, nochmal mit einem Blick von außen ihre Performance in der eigenen Organisation verbessern. Und wenn sie durch so ein Cross-Mentoring-Programm dann dazu verleitet werden, das Unternehmen zu verlassen, hätten sie es sonst auch gemacht.
Ja, das glaube ich auch. Und da komme ich eigentlich direkt noch mal zu einem nächsten Punkt. Du hast dich ja wirklich mit dem Thema intensiv befasst. Und wenn wir noch mal auf die Ebene der Unternehmen schauen, was würdest du denn Unternehmen aus deinem Blickwinkel empfehlen? Welche Maßnahmenbündel zum Beispiel, um mehr Frauen in Führung und Verantwortung zu bringen?
Also ganz klar Ziele setzen. Und zwar von oben und die dann eben runter kaskadieren. Sich überlegen, was wollen wir eigentlich? Nur wenn auch vom Vorstand, also vom obersten Vorstandsgremium ein Commitment besteht, zu sagen, ja, wir wollen wirklich gleichberechtigte Teilhabe erreichen, nur dann ist es auch möglich, das umzusetzen. Und nur dann, wenn es nicht als, ich sag mal, immer als Sonderlocke betrachtet wird, sondern einfach ein Teil von vielen Maßnahmen ist, nur dann kann es auch glaubwürdig umgesetzt werden. Dazu gehört Transparenz. Also einfach mal gucken, wo stehen wir denn eigentlich? Und da haben dann so mein Gefühl, manche auch in der ersten Situation oder im ersten Moment die Sorge, sie könnten die Zahlen gar nicht so zeigen. Das halte ich für falsch. Denn nur wenn wir wissen, wie ist denn der aktuelle Stand, und zwar auf den verschiedenen Ebenen, auf der obersten Ebene genauso wie auch auf der Ebene der Auszubildenden, der Sachbearbeitung, der Teamleitung, wenn wir da mal reingehen, dann sehen wir erst, wo wir eigentlich die Damen verlieren. Und wo wir möglicherweise besonders nachsteuern sollten. Also wir brauchen diese Transparenz und diese Offenheit. Also Ziele setzen ist das eine. Dann eben gucken, wo kommen wir her? Und die Offenheit, sich zu fragen, wo sind denn möglicherweise auch Stolpersteine bei uns in der Organisation? Es passiert sehr viel unbewusst. Und deswegen gilt es gerade auch Strukturen und Prozesse eben auch im HR-Bereich nochmal zu hinterfragen und möglicherweise auch zu verbessern. In Deutschland arbeiten wir immer noch leider sehr viel mit unstrukturierten Bewerbungsgesprächen. Und das ist halt nichts anderes als eine Bauchgefühlentscheidung. Es ist immer schön, wenn jemand ein gutes Bauchgefühl hat und wenn dann auch erfahrene Managerinnen und Manager sagen, ich habe schon so viele Gespräche geführt, ich weiß sofort, wer die richtige Person ist. Das kann man nachweisen, das stimmt halt einfach nicht. Und auf Basis von einem Gesprächsleitfaden, der anforderungsorientiert entwickelt wurde, treffen wir die besseren Einstellungsentscheidungen. Es ist ein bisschen aufwendiger vorher, nachher ist es aber auch die günstigere Version. Von daher frage ich mich auch immer, was spricht eigentlich dagegen, den zielführenderen und auch kostengünstigeren Weg zu nehmen? Also HR-Prozesse strukturieren und optimieren, das ist nochmal ein wichtiges Thema.
Und ich habe auch einmal gelernt, dass es mit das größte Problem auch für ein Personaler im Unternehmen ist, wenn Einstellungsprozesse dann im Nachhinein scheitern. Ne? Es gibt Unruhe im Unternehmen, es kostet richtig Geld, man muss die Suche nochmal beginnen, die Performance fehlt etc. etc. Ich würde gerne noch einen Punkt nachfragen. Du hast es so nicht richtig gesagt, aber es gibt ja den Begriff der gläsernen Decke oder der gebrochenen Sprosse. Magst du da vielleicht noch was dazu sagen? Ich glaube, das ist nochmal interessant für alle da draußen.
Die gebrochene Sprosse, da haben wir gerade erst ein Webinar zu gemacht. Genau. Dazu gibt es eine aktuelle Publikation von McKinsey, die nochmal zeigen, dass es gar nicht nur die gläserne Decke gibt, im Sinne von Frauen machen den Karriereweg vergleichbar wie Männer und stoßen dann eben auf, ja, ich sag mal, der obersten oder kurz davor Ebene an so eine unsichtbare Mauer, wo sie nicht weiterkommen, sondern eigentlich beginnt es schon von Anfang an. Und das ist interessant, weil wir gerade in den Schulen, bei uns zumindest, sag mal, vom System her ja sehr mädchenorientiert sind. Also Mädchen machen die besseren Schulabschlüsse. Als Mutter von Jungs habe ich da durchaus ein bisschen Einblick bekommen. Das ist natürlich nur anekdotische Evidenz. Aber da bekommen die Mädchen suggeriert, wenn ihr da brav sitzt und einfach abarbeitet und lernt, dann wird das schon. Im Studium wird es an vielen Stellen auch nochmal befördert. Gerade auch im Medizinbereich. So, und dann sind sie im wahren Leben. Die Jungs haben vorher schon kämpfen gelernt. Und diese Idee der gebrochenen Sprosse sagt, dass eigentlich die Frauen auch schon ab der ersten Ebene verhältnismäßig weniger befördert werden als Jungs. Und dass dann natürlich oben auch nochmal verhältnismäßig weniger ankommen, ist ja nur eine Logik der Statistik. Und dafür brauchen wir eben, das gemeinsame Verständnis. Auch da braucht es diese Ziele im Unternehmen, dass wir sagen, wo wollen wir wirklich hin und wie schaffen wir es auf den verschiedenen Ebenen? Wir müssen genau hinhören. Auch da höre ich dann oft, dass es heißt, ja, die Frauen wollen ja nicht. Also entweder es gibt keine, da wissen viele, das ist inzwischen auch Quatsch, aber sie wollen ja nicht. Warum wollen sie denn nicht? Und diese Frage darf man durchaus nochmal stellen. Denn nur weil die Frauen das System, wie es heute besteht, vielleicht nicht wollen, heißt es ja nicht, dass sie für die Arbeitswelt von morgen nicht gerade besonders gut geeignet sind. Wir haben einfach eine wild dynamische Welt da draußen, wenn wir es jetzt mal sehr vereinfacht zusammenfassen, auf die wir mit den bisherigen Konzepten, Konzepten, Strategien, Planungen kaum noch Antworten haben. Das heißt, wir brauchen neue Perspektiven, wir brauchen andere Herangehensweisen und können von daher, sollten wir auch nochmal kritisch hinterfragen, wenn Frau nicht will, warum eigentlich nicht? Und was könnten wir tun als Organisation oder auch ich als Führungskraft, um dich doch zu gewinnen für diese Position? Nur weil die Jungs sofort zuschlagen, heißt es nicht, dass sie notwendig die bessere Wahl sind.
Genau so ist es. Und wir alle kennen das Zögern von Frauen, ja, vielleicht auch von uns selber, wenn es darum geht, eine Position zu übernehmen, die vielleicht nicht 100% perfekt ist, sondern nur 70% oder nur 60%. Ein Mann hätte sofort zugesagt. Da müssen wir gemeinsam hinschauen. Ich würde gerne zum Schluss, liebe Anja, nochmal mit dir einen Blick in die Zukunft wagen. Wir haben ja alle seit 20 Jahren für das Thema Gleichstellung gekämpft. Und glaube auch mit der Arbeit der gesamten Frauenverbände wirklich gute Ergebnisse erreicht. Wenn wir jetzt schauen, habe ich manchmal das Gefühl, dass gerade die traditionellen Rollenbilder wieder ein Revival erleben. Und hinzu kommt natürlich auch noch die Entwicklung in den USA, wo alle Diversity, Equity und Inclusive-Programme quasi abgeschafft werden. Wenn man sich mal anschaut, dass natürlich das gesamte Thema Gleichstellung auch ein Stück weit aus USA zu uns gekommen ist, gerade über die großen Investoren, darf man sicherlich im Moment ein wenig besorgt sein. Und da jetzt auch nochmal die Frage an dich. Gibt es da eine Antwort von FIDA oder auch von der Community der Frauenverbände? Und wie können wir eigentlich in Zukunft diesen Herausforderungen, die ja zweifelsohne da sind, eigentlich begegnen?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, wir müssen weiterhin zusammenstehen. Wir müssen weiter Sichtbarkeit schaffen für das Thema. Wir müssen Sichtbarkeit schaffen auch für die Bedeutung der Gleichstellung für die Demokratie. Das tun Frauenverbände an vielen Stellen auch schon. Und da, glaube ich, können wir und müssen wir auch weiterhin immer, immer besser werden. Und ich glaube, wir brauchen auch gar nicht in die USA zu schauen, denn auch hier bei uns gibt es schon viel zu tun. Der Anteil von weiblichen Stimmen im Bundestag ist deutlich rückläufig. Der lässt sich allein darüber noch einigermaßen hochhalten, dass die Grünen und die SPD relativ viele Frauen haben. Bei den Grünen hat es dank der Quote eben so gut funktioniert. Da sieht man auch, wenn eine Organisation sich Ziele setzt, dann geht's. Bei den anderen ist es irgendwie ein bisschen schwieriger. Das heißt, der Anteil der konservativen Stimmen eben auch in der Politik und auch von den Stimmen, die ein traditionelles Frauenbild haben, der wächst deutlich. Und daraus ja, entsteht sicherlich eine gewisse Gefährdung auch für die Gleichstellung in unserer Gesellschaft. Im neuen Koalitionsvertrag, also so wie ich ihn bisher gelesen habe, steht bisher noch nicht Parität 2030. Das stand in dem letzten Koalitionsvertrag drin. Also warum eigentlich nicht? Sehr schade, dass man das nicht weitergeführt hat, weiter aufgenommen hat. Seitens FIDA platzieren wir unsere Forderungen nach Parität in Führungspositionen direkt bei den politischen Akteurinnen und Akteuren. Wir haben ein Positionspapier Anfang letzten Jahres veröffentlicht, schon mit Blick auf die Bundestagswahl. Da steht sehr genau drin, welche Form der Veränderung wir uns wünschen, wie wir den gesetzlichen Rahmen uns auch vorstellen. Dieses Positionspapier haben wir vor der Bundestagswahl an die Parteispitzen von allen Parteien geschickt. Nach der Wahl haben wir es an die Koalitionspartnerinnen und Partner geschickt, an die Arbeitsgruppenmitglieder. Also nun sind da politisch eben versuchen, sehr präsent zu sein. Und immerhin steht Führungspositionengesetz jetzt auch im Koalitionsvertrag. Also es steht nicht drin, ja genau, mehr geht immer. Es steht nicht drin, dass es erweitert werden soll, aber zumindest steht es drin und daran können wir anknüpfen und unsere Forderungen auf Ausweitung des Gesetzes auch in der nächsten Legislatur immer wieder platzieren. Also FIDA wird weiter für Parität in Führungspositionen kämpfen, das kann ich schon mal versprechen.
Ja, liebe Anja, ich glaube, es ist ganz klar geworden, Gleichstellung ist kein Selbstläufer und Gleichstellung braucht Mitstreiter. Gleichstellung braucht Frauenwirtschaftsverbände wie FIDA und es braucht Menschen, wie Anja Seng und ganz viele in diesen Verbänden, die das Thema mit ganz viel Leidenschaft vorantreiben. Dafür ganz herzlichen Dank. Und ich danke dir auch ganz herzlich für deine Einblicke, die du uns gegeben hast in dein Wirken als Hochschulprofessorin, aber eben auch deine politische Einschätzung und auch, dass du hast uns teilhaben lassen, wie deine politische Arbeit ist. Ja, und an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, wenn euch diese Episode gefallen hat, abonniert doch unseren Podcast und teilt ihn gerne in eurem Netzwerk. So helft ihr uns, noch mehr Menschen zu erreichen, die von diesen Themen profitieren können. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von Female Success. Tschüss.
Dankeschön. Tschüss.